Schön, dass jemand an einen denkt und dann ruft er an. Und wenn wir so das Reden Gottes interpretieren und wahrnehmen, dann ist es ja schon so ein bisschen auch, ja, subtil ist vielleicht nicht das falsche Wort, aber ist nicht gleich so wahrnehmbar. Ne? Aber wir beide haben uns dann so drüber gefreut, dass wir beide Gottes Stimme hören, dass alles geklappt hat, dass ich abends kommen kann und so weiter. Wir waren in einem warmen Freudentaumel. Es war herrlich. Ja, manchmal wünschte ich mir eine Brille und wenn ich die aufsetze, dann würde ich direkt in den Himmel schauen. Das wäre mal was. Das wäre mal ein Geschenk. Ja? Jetzt könntet ihr sagen, du Kleingläubiger, Reich Gottes ist schon lange da, ist ja in dir drin. Was willst du noch? Und tatsächlich haben wir ja durch sein Wort und durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, das Unsichtbare zu schauen, was wir auch heute tun werden. Ich habe mir Gedanken gemacht, die letzten Wochen, Monate auch schon, über die letzten Jahre, die wir so durchlebt haben, als Gemeinschaft, Familie, war doch geprägt auch durch krisenhafte Zeiten, natürlich auch sehr schöne Dinge. Und ich möchte das ein bisschen spiegeln heute in dem Titel Tragende Gemeinschaft, was wir ja auch als christliche Gemeinschaft sind. Aber auch Familien sind tragende Gemeinschaften. Und symbolhaft so ein bisschen dargestellt hier durch diesen Händeverbund, das sieht schon recht stabil aus, was da zu sehen ist. Tragfähig. Könnt ihr nach dem Gottesdienst gerne mal ausprobieren. Ich kenne den Griff nicht mit Namen, aber scheint zu funktionieren. Ja, manchmal ist mir das so vorgekommen, als wenn wir in den letzten Monaten, Jahren alle zusammen auf einem Felsen sind, mitten im Meer. Und der Fels geht natürlich nicht kaputt. Der Fels ist Jesus. Aber wir haben gemerkt, wir sind da alle irgendwie zusammen und es gibt nicht nur schön Wetter, sondern auch schlechtes Wetter und die Wellen schlagen manchmal hoch und die Gischt schäumt. Und der Felsen kann durchaus auch mal rutschig sein. Wie hält man sich da jetzt fest? Dann haben wir rausgekriegt, dass wir uns aneinander festhalten um diesen Felsen rum. Und aneinander festgehalten um diesen Felsen rum haben wir dem Unwetter getrotzt. Aber es war so stark, dass die Wellen über den Felsen schlugen, drüber und wir konnten uns nicht mehr sehen. Aber festgehalten haben wir uns trotzdem noch. Und irgendwann gingen diese Wellen zurück. Ich glaube, das sind wir jetzt. Und wir sind alle noch da. Alle noch da. Keiner ist verloren gegangen, weil wir nicht losgelassen haben. Weil wir festgehalten haben aneinander, an Gott und an uns geglaubt haben, unsere Gemeinschaft. Ja, bin auch durch ein spezielles Wort darauf gekommen, was wir im Galaterbrief finden. Sehr geläufig unter Christen. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ist das ein gutes Wort? Ich glaube schon, ne? Aber der Schreiber bzw. der Übersetzer hat hier, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. So kam es mir zumindest vor. Das Wort trage, da müsste der Anfangsbuchstabe eigentlich ausgetauscht werden. Das müsste eigentlich heißen, einer Frage nach des anderen Last, oder? Frag doch erstmal. Ich meine, da tun wir uns erstmal leichter mit zu fragen. Und kann ja auch nicht wissen, wie es dem Einzelnen jetzt geht. Macht ja durchaus Sinn. Ist auch eine sehr geläufige Anrede, wenn wir uns so treffen. Wie geht's dir? Noch besser ist, alles gut bei dir. Das mache ich oft. Ja, was soll der andere mir jetzt sagen? Klar ist alles gut. Wenn ich dann aber tiefer gehe und vielleicht mal sage, wie geht's dir denn wirklich? Dann nehme ich mir ja Zeit. Dann geht das schon ein bisschen unter die Oberfläche. Naja, dann kann schon das eine oder andere zutage treten. Ne? Und man redet miteinander. Aber diese Fragerunde lässt die Bibel ja komplett aus. Sie kommt sofort zum Kern, zum Wichtigen. Trage einer des anderen Last. Ja, und wenn wir davon sprechen, trage einer des anderen Last, dann zeigt uns dieser Text oder dieser eine Satz, dass wir zur Gemeinschaft berufen sind. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Denn wenn ich jemanden tragen möchte, dann geht das nicht so richtig vom Schreibtisch aus. Also schlecht. Und auch Gottesdienste online sind durchaus was Gutes. Wir können uns medial sehen, wir können das alles miterleben. Und nur mit dem Tragen wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht nahe aneinander sind. Und das sollten wir, oder das müssen wir schon sein, wenn wir uns tragen wollen. Deswegen, wir sind zur Gemeinschaft berufen. Und ich glaube, die letzten beiden Jahre haben wir das alle gespürt, in dieser Corona-Zeit, mit den verschiedenen Gesetzen, Verordnungen, Gottesdienst, ja, nein, auseinandersitzen, wie machen wir das, Desinfektion, Kleingruppen, ja, nein. Da war viel Bewegung drin. Und ich selber habe das auch unterschätzt in dieser Zeit, was es mit einem macht, wenn man diese soziale Trennung voneinander hat, wenn man einfach nicht mehr regelmäßig so zusammenkommt. Und ich habe immer gedacht, in dieser Zeit, wir haben schon viel Härteres durch, das geht schon irgendwie klar, werden wir schon irgendwie überstehen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich es unterschätzt habe. Und Gott sei Dank, habe ich Freunde gehabt, die mich auch da getragen haben in der Zeit, mit meiner Meinung, mit dem, was ich so gesagt habe. Und Gott hat mir die Gunst geschenkt, umzudenken. Und das ist auch passiert. Ich würde das heute bestimmt nicht mehr so denken und machen. Und ich bin so froh und dankbar, dass Gott immer wieder die Möglichkeit schenkt, umzudenken. Immer wieder die Möglichkeit schenkt, zu erneuern. Ja, was kann das bedeuten, einander zu tragen? Vieles natürlich. Zunächst mal praktische Hilfe. Ne? Wenn jemand einen Umzug zu stemmen hat und er schafft das nicht alleine, ihm unter die Arme zu greifen, zu helfen, zu organisieren. Oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand von uns in die Mission geht, nach Afrika, wie die Karen, tragen wir das als Gemeinde mit? Unterstützen wir das? Na klar, ich denke, das machen wir. Das gehört dazu. Oder wenn jemand einen Unfall hatte und einfach nicht mehr kann, da helfen wir. Oder wenn jemand Sinnfragen hat, einfach keinen Sinn mehr sieht im Leben, ja, da helfen wir auch, natürlich, das machen wir alles. Also ein Riesenpaket, was ich jetzt nicht alles aufzählen kann im Einzelnen, was dazu beiträgt, dass wir einander tragen und das Gefühl haben, auch getragen zu sein. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ja, muss ich jetzt tragen oder werde ich getragen? Und beides ist richtig. Tragen und getragen werden. Denn es gibt ja auch Lasten, die sind untragbar. Das gibt's. Okay. Also, als Essenz können wir festhalten, helft euch alle schön gegenseitig, seid nett zueinander und habt Gemeinschaft. Und ich liebe Kurzpredigten. Also, tolle Botschaft, oder? Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr mal aktiv werden. Naja, war ein Witz, ne? Habt ihr gemerkt? Nein. Also, irgendwie reicht das noch nicht. Okay. Naja, ich kann euch, glaube ich, noch mehr bieten aus diesem Wort. Vor allen Dingen, wenn wir es im Umfeld des Textes betrachten, wo es drin geschrieben steht, im Galaterbrief. Und da geht es hier um einiges mehr. Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien einen Brief und im 5. Kapitel kannst du mal umschalten. Genau. Im 5. Kapitel entwirft Paulus durch den Heiligen Geist ein Bild über das Leben im Geist. Leben im Geist, das ist irgendwie sowas Abstraktes für uns. Ne? Wir brauchen da was Handfestes. Wie geht's? Was mache ich da? Wenn ich irgendwo hinkommen will, was muss ich da tun? Aber wir lesen mal hier. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung, kann man auch sagen. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Die Frucht des Geistes. Also, wenn du in diesen Dingen lebst, bist du ein Gesetzloser. Jetzt lacht ihr gar nicht mehr. Gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Ja, macht uns irgendwie ein bisschen Angst, ne, diese Worte. Gesetzlos. Denn wir leben ja tagtäglich inmitten von Gesetzen, Bestimmungen, Verordnungen. So kennen wir das Leben. Und manches ist bestimmt gut, anderes empfinden wir eher als einschränkend oder bestimmend oder sogar ungerecht. Wir wehren uns dagegen. Aber dieses Leben im Geist, was der Paulus hier entfaltet, ist ein völlig anderes, das wir auch lernen müssen. Deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Der ein oder andere könnte ja auch denken, oh, prima, endlich kann ich machen, was ich will. Keiner kommt mir mehr in die Quere. Bin frei, ich bin Outlaw oder wie auch immer. Setz mich auf mein Motorrad und brause davon und mache, was ich will. Ja, gut, machen, was du willst, das kannst du ohne Gesetz und mit Gesetz. Ob du die Konsequenzen tragen kannst, ist immer so eine Sache. Überlegen muss ich natürlich für mich, ob ich nicht mehr verliere, als ich gewinne, wenn ich meine eigenen Wege gehe. Das ist immer die Überlegung dabei. Und deshalb schreibt Paulus diesen Brief, um zu übermitteln, wie es geht. Früchte müssen wachsen. Das weiß jedes Kind. Frucht des Geistes sind nicht die Gaben des Geistes. Das ist ein Unterschied. Gaben sind Geschenke. Gaben sind Geschenke, die Gott dir gibt und mit denen du was machen kannst. Möchte jemand ein Geschenk heute Morgen? Irgendjemand? Den habe ich extra nur mitgebracht, um das einem zu geben hier. Jetzt melde dich. Also. Bitteschön. Dankeschön. Geschenk heute Morgen. Tolles Geschenk. Was die Christine jetzt damit macht, naja, das ist ihre Sache, ne? Sie kann wunderbare Gedichte schreiben. Sie könnte auch einen Drohbrief an den Nachbarn schreiben. Was du nicht tun wirst, das weiß ich. Ja, man könnte den Kugelschreiber sogar als Waffe benutzen. Also das zum Leben retten. Genau. Also, das weiß der Geber natürlich nicht, was der Empfänger mit seiner Gabe tun wird. Kann er nicht wissen. Ne? Im Gegensatz dazu müssen Früchte wachsen. Und eine Frucht, so ein Apfel kommt ja nicht einfach aus dem Boden rausgeschossen, fertig. Und eine Ananas wirst du auch nicht am Zwetschgenbaum finden. Ja? Ist ausgeschlossen. Echt. Nein, es beginnt ganz anders. Nämlich so. Eine Streuobstwiese im April. Vorher war alles grau und knorrig. Und die Äste waren so undefiniert in der Luft irgendwie. Und jetzt ist das doch eine wunderbar schöne Blütenpracht, oder? Eine vollkommene Blüte. Schöner geht's ja gar nicht. Und da blüht die Seele auf, wenn wir sowas sehen, ne? Das ist doch klasse. Einfach so, plötzlich kommt das. Und so passiert es auch mit uns, wenn wir unser Leben Jesus geben. Weil wir gemerkt haben, weil wir Einsicht bekommen haben durch den Heiligen Geist, oh, ohne Gott läuft es ja schief. Es läuft ja nicht gar nicht. Und ich gehe ja auf einen Tod zu. Ich kann das ja gar nicht bewältigen alles. Und wenn wir uns dann Gott zuwenden durch seine Gnade und er uns neues Leben schenkt durch den Heiligen Geist, passiert genau das. Eine Blütezeit, eine Explosion neuen Lebens. Euphorisch teilweise, so war es bei mir. Und du hast alles in einem völlig neuen Licht gesehen. Alles wurde neu bewertet. Dein ganzer Alltag hat sich neu geordnet. Plötzlich hast du Beten interessant gefunden. Plötzlich konntest du die Bibel lesen und verstehst sogar, was da drin geschrieben steht, was vorher nicht möglich war. Aber da, dieses Aufblühen, das ist eigentlich das Allertollste, was geschieht, oder? So müsste es doch bleiben. Das ist doch das Ziel aller Dinge. Also das möchte man doch so festhalten. Dieses Leben aufgeblüht, das wär's. Und dann geschieht ein Wunder. Gleichzeitig, in dieser Zeit, schwärmen tausende Bienenvölker aus. Und ein großes Summen, Brausen, ein Brausen liegt in der Luft, ja? Wie damals beim Heiligen Geist, ne? In der Apostelgeschichte. Ein Brausen liegt in der Luft, weil alle Bienen sind jetzt auf der Suche nach Nektar und Pollen. Das ist nämlich die Nahrung für ihre Brut, die brauchen sie unbedingt. Und die Blüten scheinen das herzugeben, deswegen fliegen sie auf die drauf und sammeln den Nektar ein und bringen das zu ihrem Volk und lagern auch vieles ein in ihre Waben. Und was gibt es? Aus diesem Nektar produzieren die Bienen wie von selbst, ohne menschliches Zutun, ein wunderbares Produkt, das heißt Honig. Das ist doch schön, das schmeckt so gut. Und so ein Imker, der ist sogar in der Lage, das zu ernten, weil so ohne weiteres kommst du da gar nicht ran. Also die wehren sich, da wirst du gestochen. Ohne weiteres kriegst du keinen Honig. Aber der Imker hat eine Methode entwickelt, den Honig abzugreifen, dem Bienen Futter zu geben, ein Geben und Nehmen entsteht. Und ganz nebenbei, bei diesem ganzen Brummen, Summen und Fliegen, bleiben die Pollen von den Blüten am Haarkleid der Biene hängen. Das merkt die gar nicht. Beim nächsten Ansteuern einer Blüte wird der Pollen auf die Narbe abgelegt. Und dann passiert's. Die Befruchtung ist da. Ein ganz neues Wunder entsteht. Allerdings fällt die Blüte ab. Das da geht zu Ende. Diese schöne Pracht. Ja, ist halt so. Wird nicht ewig so sein, ne? Was ganz Neues entsteht, eine relativ unscheinbare kleine Fruchtansatz. Man sieht noch die abgefallene Blüte. Und so ist bei uns auch. Der Heilige Geist kommt in unser Leben und durchwebt uns mit seiner Liebe, mit seiner Gnade und befruchtet uns und bringt uns das Erbgut des Vaters mit. Keine Frucht kann wachsen ohne das Erbgut. Das braucht sie. Und so ist es bei uns auch. Der Heilige Geist macht das in uns und lässt in uns so eine Frucht wachsen. Und am Anfang noch unscheinbar, nachher sieht das so aus. Schön anzusehen, schmeckt bestimmt auch gut. Trägt sogar eigenen Samen in sich, also aus so einem Apfel, kann wieder ein Apfelbaum werden. Das ist Kennzeichen einer Frucht. Früchte müssen wachsen. Ja, und diese Früchte sind für uns ja wie Honig. Ich meine die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, da tragen wir gerne mit. Haben wir kein Problem, ne? Und die Frucht des Geistes ist eine spezielle. Wenn daraus unsere Wünsche geboren werden, dann verändert sich komplett alles. Und das ist ja auch wieder recht einfach darstellbar. Nicht? Durch die Bilder jetzt in der Natur, mit dem, was ich so ein bisschen erklärt habe, ist es ja eigentlich ganz einfach. Neues Leben durch Jesus, Früchte des Geistes, frei vom Gesetz, Fleisch gekreuzigt, was kann da noch passieren? Alles gut. Wir sind safe. Aber Paulus schreibt hier noch weiter. Es geht weiter im Text, im Galater Kapitel 6. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird oder von einem Fehltritt, kann man auch sagen, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Und jetzt kommt's. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Ja, ist es denn möglich, zu einem Fehltritt irgendwie verleitet zu werden? Wir haben doch neues Leben, das ist doch irgendwie komisch. Und ich habe echt Mühe gehabt, das irgendwie herauszustellen, was das denn sein könnte. Und dann, ja, fiel mir ein, das ist wie beim Glatteis. Irgendjemand führt dich aufs Glatteis und das ist nicht mehr ganz so sicher und du merkst es nicht so richtig, aber auf einmal ein Fehltritt und du liegst flach. Und der Winterdienst hat nicht gestreut. Vergessen zu streuen. Also ich glaube schon, der Teufel, unser Widersacher, den es ja leider auch noch gibt, der hat schon darauf abgesehen, uns so zu täuschen, dass wir auf Glatteis geführt werden können. Ja, das ist möglich. Auch als wiedergeborener Mensch. Und das verschweigt uns hier die Bibel nicht, stellt aber auch nicht das neue Leben im Geist in Frage. Und das ist sehr interessant. Das kann also passieren. Und die Täuschung arbeitet oder zielt immer auf unser altes, gekreuzigtes Wesen ab. Da will er gerne nochmal ran. Ja? Das will er gerne nochmal benutzen, was eigentlich gar nicht geht. Und dann, wenn irgendwas mal passiert ist, womit du nicht mehr klarkommst, dann kommen natürlich die anklagenden Gedanken in dir. Fehltritt. Oh. Hast du wieder nicht das Kleingedruckte gelesen? Bist du selber schuld? Ja. Du willst ein Christ sein und du willst heilig sein? Jetzt komm mal auf den Boden. Ja? Aber ja, wir sind heilig. Und nicht irgendwie jetzt so für uns alleine in unserer eigenen Heiligkeitssuppe. Nee, mit und ohne Fehltritt bleiben wir in der Gemeinschaft der Heiligen, die Jesus durch sein eigenes Blut erkauft hat. Und was machen wir denn dann in dieser Gemeinschaft, wenn jemand eine Last trägt, die ihn zusammenbrechen lässt? Oder wenn ein Fehltritt zu einem Sturz führt? Also ich würde vorschlagen, wir streuen erstmal ordentlich Salz. Das wird mal das Erste sein. Und Jesus sagt ja auch, ihr seid Licht und ihr seid Salz. Wir haben also ein Potenzial in uns, das dafür sorgt, ein sicheres Umfeld zu schaffen, einen sicheren Tritt, wenn wir dort, wo Glatteis ist, Salz streuen, so eine Art Vorsorge. Ja. Was wir nicht tun sollten, Ratschläge erteilen, wie man sich auf Glatteis bewegt und es vielleicht noch vormachen. Ja. Ich bin der Mega-Schlittschuhläufer, jetzt zeige ich mal, wie das auf Glatteis funktioniert. Und in der nächsten Kurve, da liegen wir auf dem Allerwertesten. Nee, das sollten wir nicht machen. Sagt auch die Bibel hier an der Stelle, pass auf, dass du nicht selber auch noch irgendwo reinfällst. Tragen, zurechtbringen, helfen, steht hier, ist sogar gesetzerfüllend. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oh je, schon wieder ein Gesetz. Haha, davon habe ich eigentlich die Nase voll, ne? Da werdet ihr mich nie wieder reinkriegen. Bin noch frei vom Gesetz. Aber das Gesetz Christi ist etwas völlig anderes als das Gesetz der Natur. Das Gesetz der Natur, ganz einfach, im Winter, wenn es kalt wird, ziehe ich mir einen Mantel an. Muss mir niemand sagen. Wenn ich jetzt hier reinkomme und es ist warm, ziehe ich ihn wieder aus. Muss mir auch niemand sagen. Das ist ein Gesetz, in dem wir einfach leben. Oder wir haben eine Katze zu Hause, die heißt Kuschel. Und sie macht dem Namen alle Ehre. Die schnurrt um dich rum und dann legt sie sich auf dich drauf und dann will sie gestreichelt werden. So eine richtige, richtige Schmusekatze. Wirklich. Ja, und dann lässt du sie raus und wenn sie dann eine Maus sieht, dann jagt sie die. Und sie tötet die Maus. Und sie frisst sie auch. Und das darf sie auch. Das Gesetz der Natur. Der Starke frisst den Schwachen. Diese Nahrungskette, die geht ja unendlich weiter hoch. Auch wir töten Tiere, um zu essen. Und wir kennen das alle, dass die Starken auf Kosten der Schwachen leben. Dass die Ärmen immer ärmer werden. Dass die Reichen immer reicher werden. Das könnte man sogar biblisch begründen. Ne? Wem hat, der wird noch mehr, dem wird noch dazugegeben. Aber in diesen Gesetzen leben wir hier. Das Gesetz Christi ist aber ein ganz anderes. Dort schützt und stützt der Starke den Schwachen. Das ist ganz anders. Bei den Rangern gibt es doch so ein Zeichen, ne? Geht es so? So, gell? So, hier. Der Starke, oder so? Der Starke schützt den Schwachen, ne? So heißt es. Ja, also wenn du bei den Rangern so machst, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und ich finde das klasse, so ein Zeichen zu entwickeln. Ja, der Arme spreche, ich bin reich. Der Schwache spreche, ich bin stark. Erste werden Letzte, Letzte werden Erste sein. Das ist der Unterschied. Wenn wir also tragen, Lasten tragen, von anderen, miteinander auch, dann erfüllen wir genau dieses Gesetz. Tja, wie geht das jetzt? Sollen wir, wenn mal was passiert ist, erzieherische Korrekturgespräche führen? Alles mal analysieren? Ne? Nee, hier steht im sanftmütigen Geist. In sanftmütigem Geist bringt zurecht. Ja, was ist Sanftmut? Ich habe es nicht so mit homiletischen Wortanalysen. Deswegen habe ich mal so eine kleine Definition rausgesucht. Eine ausgeglichene, ruhige, geduldige und wohlwollende Gesinnung, die einem Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt, sondern ein besonnenes Verhalten hervorbringt, das die Mitmenschen positiv beeinflusst. Ich lasse dir mal eine Weile dran. Ich finde es toll. Das sieht sehr stark nach der Frucht des Geistes aus. Ich glaube, so können wir alle an diese herangehen. Die Frucht des Geistes ist bei einem schon sehr reif und ausgeprägt, beim anderen eher noch im Anfangsstadium, aber überall wächst das in uns. Ja, es gibt natürlich so Fehltritte, die kennen wir alle. Ja? Der Fehltritt auf dem Gaspedal haben wir alle schon gehabt, glaube ich. Und damit können wir aber irgendwie auch umgehen, weil es betrifft uns ja alle. Ja, im schlimmsten Fall wirst du geblitzt, dann kriegst du einen Brief nach Hause mit deinem Bußgeld. Der Begriff an sich ist schon irgendwie extrem. Bitte? Der Lappen ist weg im schlimmsten Fall. Aber da könnten wir doch, da könnten, aber dann könnten wir doch unser Nummernschild wegschrauben, oder? Dann erwischen sie uns nicht mehr. Kriminell, ne? Kann man nicht machen. Muss deine Schuld tragen, ja. Okay, damit können wir ja umgehen, denke ich mal. Aber ein anderer legt vielleicht sein Geld gerne in Prozenten an. Ich meine, in den flüssigen Prozenten, ja. Und wenn die Prozente zu viel sind und die Menge auch, dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so lustig. Und da kann es schon mal zu einem Fehltritt kommen, was vorher verborgen war, niemand gemerkt hat, niemand gewusst hat. Aber dann plötzlich ist es offenbar, dann wird es peinlich für denjenigen. Und oft findet man keine Worte. Wie soll man denn da jetzt helfen? Wie soll man denn da jetzt zurechtbringen in sanftmütigem Geist? Was ist denn da jetzt dran? Ja, da muss man schon auf Augenhöhe kommen miteinander. Das geht nicht so von oben herab und jetzt zeige ich dir mal und jetzt mach mal. Hör doch einfach auf. Es geht nicht. Da kann ernsthafte Erkrankungen können daraus wachsen. Es gibt viele andere Dinge, die passieren können, die wir eigentlich alle nicht wollen, aber die tatsächlich geschehen können. Wenn ein Ehepaar sich nicht mehr versteht und Trennung im Raum steht, wie umgehen damit? Wie beraten? Wie zurechtbringen? Wie tragen? Manches Tragen geschieht stumm, ohne Worte. Manchmal über Jahre hinweg. Auch das ist möglich. Also ich muss ja ehrlich zugeben, wenn ich jemanden tragen soll oder will, ja? Naja, dann möchte ich schon irgendwie, dass es auch gesehen wird. So ganz im Verborgenen, ist auch gut, aber ein bisschen Heldentum wäre schon ganz toll. Oder? Also, und ich bin ja ein Träumer. Und ich träume, Ute wird jetzt zugucken, die kennt die Geschichte noch gar nicht, von einem Urlaub mit meiner Frau in Afrika. Aber nicht irgendein Urlaub, Safari-Urlaub soll es sein. Du kennst die Geschichte noch nicht. Und ich träume davon, ja, wir sind in Afrika, in so einem Fünf-Sterne-Hotel, boah, Luxus, alles toll, das passt alles. Aber irgendwann geht es raus in die Savanne, in die Wildnis, ins Camp. Und dann trennt dich nur noch eine dünne Zeltwand zwischen der Wildnis und dir. Und nachts hast du die Geräusche von, was weiß ich, Antilopen, Affen, alles Mögliche. Ja, du merkst schon, das Eis, aber da ist nicht mehr so sicher. Irgendwie sagt dann der Reiseführer oder Ranger, wie auch immer, so, heute Abend in der Dämmerung, dann gehen wir auf den Pfad, weil hier in der Gegend gibt es einen Löwenrudel. Das schauen wir uns an. Aber ihr seid alle sicher, alles safe, alles gut. Und auch die Maasai-Krieger waren dabei hier, die immer so hopsen, ne, mit den Speeren. Die Unerschrockenen waren auch dabei. Und wir ziehen also los. Und tatsächlich, es finden sich Löwenspuren, aber wir sehen keine. Überall hohes Gras, die sind so getarnt und die Dämmerung kommt auch schon, da werden sie ja aktiv. Es kommen einfach keine. Aber auf einmal mit einem Schlag ein Gebrüll, keine 20 Meter von uns entfernt. Alle stocksteif, starr, keiner kann sich bewegen. Aber ich habe die Nerven behalten. Reiß den Speer von dem Maasai, mach eine Drehung, 5 Meter in die Luft, schleuder den Speer direkt zum Löwen, treffe ihn ins Herz und er kommt direkt von den Füßen meiner Frau zum Liegen. Ich denke, ja, mein, das ist ein Traum, ja. Und ich stehe natürlich da und alle erstmal stocksteif erstarrt. Aber ich habe ja alle gerettet. Wow, niemand sonst hat das fertig gebracht. Das war ja ich. Okay, dann klopfen sie mir auf die Schulter so, ja, Mann, wie kannst du das machen? Und dann sage ich natürlich, hat der Herr gemacht in mir. Er hat mich benutzt. Ja. Ich habe den Löwen getötet, denke ich mir, aber ich. Okay. Sind wir sicher, ne? Ich bin aufgewacht aus dem Traum in die Realität und habe mir gedacht, mein Gott, ich hätte draufgehen können dabei. Völlig unüberlegt, nicht zu Ende gedacht. Alle hätten draufgehen können dabei. So einen Traum zu träumen, ne? Blödsinn. Naja, aber es kam tatsächlich jemand auf diese Erde. Der hat sich so unserem ärgsten Feind entgegengeworfen. Ohne Rüstung, ohne Speer, mit seinem nackten Leben. Und das war nämlich Jesus. So sehr liebt uns Gott, dass er seinen Sohn gesandt hat, so wie er ist, mit nichts. Und am Kreuz hat er das alles durchlitten. Bei vollem Bewusstsein. Alle Schmerzen, alle Erniedrigungen, Trennung von Gott. Alles durchlebt. Und jetzt haben wir auch eine Ahnung davon, was es bedeutet, mit ihm gekreuzigt zu sein. Dass der Teufel nämlich da gar nicht mehr ran kann, ist tot. So werden wir auch in einem neuen Leben mit ihm leben. Oder leben schon in dem auferstandenen Leben mit ihm. Das bedeutet es ja. Ja, was wir nicht tragen können, hat Jesus getragen. Alle erdenkliche Last lag auf ihm und er hat es getragen. Und das bringt mich zu meinem abschließenden Gedanken in der Predigt. So ein Schiff ist ein richtiger Ozeanriese. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zehntausende Tonnen der jetzt transportieren kann. Auf jeden Fall eine große, große Last, was dieses Schiff zu tragen hat. Aber eigentlich trägt er nicht das Schiff, sondern das Wasser trägt das Schiff. Ist das richtig? Habe ich das richtig erkannt? Ja. Das Schiff nimmt als Gefäß einiges auf an Ladung. Aber getragen wird es ja vom Wasser. Und so bewegen auch wir uns in dem Meer seiner Gnade und werden getragen und sind Gefäße, in die Gott etwas hineingibt und die fähig sind zu tragen. Stell dich mal vor, ein Auftraggeber in Südamerika, der möchte 20.000 Tonnen Zucker nach Europa bringen, weil es da dringend gebraucht wird. Und er sagt jetzt, das Schiff spare ich mir. Das gebe ich alles ins Meer. Es wird schon ankommen. Ja. Wird es ankommen? Nee, wird nicht ankommen. Ne? Es macht vielleicht das Meer ein bisschen süßer, könnte ich mir vorstellen, vielleicht passiert das. Aber ankommen wird es nicht. Nein, Gott braucht uns. Gefäße, Gemeinden, Familien, familiäre Strukturen, Zusammenhalt, Tragen. Ja, ich hoffe, ich konnte das euch etwas vermitteln in dieser Zeit. Und wir wollen noch zusammen beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn gesandt hast, der uns freigemacht hat von der Sünde, freigemacht hat vom Tod und die Trennung zwischen dem Vater und uns aufgehoben hat. Wir haben wieder freien Zugang. Und danke, Herr, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, der in uns wohnt und der in uns Frucht hervorbringt. Und ich bete, dass in uns diese Frucht des Geistes wächst und dass sie zur Reife kommt. Und dass wir lernen, was es bedeutet, einander wirklich zu tragen und dein Gesetz, Jesus, zu erfüllen. Und danke, dass du uns Freude dabei schenkst und Gelingen. Danke, dass du immer an unserer Seite bist. Und danke, dass du eigentlich der eigentliche Träger bist, dass wir uns auf dich verlassen können. Dass du die Stütze bist, die uns stark macht. Dass deine Liebe uns trägt. Dass deine Gnade uns stark macht, Jesus. Und dafür danke ich dir. Amen.